Man müsste zunächst einmal, um von der Regionalisierung und der Nationalisierung in der Forschung da wegzukommen, müsste man breiter angelegte Projekte finden, um das Ganze auch als ein wirkliches gesellschaftliches Phänomen unabhängig von nationalstaatlichen Grenzen begreifen zu können. Und das ist es nämlich.
Das ist etwas, wo ich dann auch spontan gesagt habe, das ist für mich eher eine Bürgerverpflichtung, den Job anzunehmen, weil es sich für eine demokratisch verstehende Gesellschaft einfach als Notwendigkeit einstellt, sich dieser hässlichen Seite ihrer sozialen Verhältnisse, ihres Zusammenlebens zu stellen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast des KETA Hamburger Kollegs für kulturelle Praktiken der Reparation in Saarbrücken. Ich bin Laurent Schlicht und ich bin Anfang Oktober nach Trier gereist, um mit Lena Hase und Lutz Raphael zu sprechen, die dort ein Aufarbeitungsprojekt zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Trier durchführen. Diese Folge ist die dritte Folge eines Themenblocks zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. In der ersten Folge habe ich mit Harald Wiester gesprochen, einem Betroffenen, und in der zweiten Folge habe ich mit Peter Kaspari gesprochen, einem Psychologen und Leiter eines Instituts, das Aufarbeitungsstudien durchführt. Wenn euch das interessiert, dann hört da auch gerne rein. Mit Lena Hase und Lutz Raphael habe ich darüber gesprochen, was HistorikerInnen eigentlich tun, wenn sie sexuellen Missbrauch aufarbeiten, was spezielle Herausforderungen sind, wie die Aktenlage ist, wie der Zugang zu Akten ist und was man aus Akten überhaupt herausfinden kann. Lena und Lutz waren exzellente GesprächspartnerInnen. Beide beschäftigen sich schon länger mit Themen, die mit der Geschichte von Gewalt und Gewalterfahrung zu tun haben. Lena hat zur Geschichte der Strafverfolgungsbehörden im Dritten Reich gearbeitet. Lutz hat zu ähnlichen Themen gearbeitet und auch zu vielen anderen Themen. Und Lutz ist der ehemalige Inhaber der Professur für neuere und neueste Geschichte an der Universität Trier. Und Lena ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Aufarbeitungsprojekt. In dem Gespräch wollte ich mit den beiden besprechen, wie man wissenschaftlich an Aufarbeitung herangehen kann. Aber ich wollte auch die Frage stellen, was Aufarbeitung gesellschaftlich bedeuten kann, was für Chancen und Risiken damit verbunden sind und was man darunter überhaupt verstehen kann. Noch ein letzter Hinweis, bevor wir in die Folge springen. Texte, Ereignisse, Abkürzungen und Studien werden in den Shownotes aufgelöst. Und falls ihr Anregungen oder Kritik habt, dann sendet diese bitte an laurenz.schlicht@khk.uni-saarland.de. Aber jetzt, ohne weitere Vorrede, ins Gespräch. Hallo Lena. Hallo Lutz, schön, dass ich bei euch sein darf in eurem schönen 70er-Jahre-DM-Gebäude der Universität Trier im Projektbüro zur Aufarbeitungsstudie von sexuellem Missbrauch im Bistum Trier. Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist.
Wir sind jetzt hier, um über euer Projekt zu reden, das ihr als HistorikerInnen betreibt zur Geschichte von sexuellem Missbrauch im Bistum Trier. Vielleicht zunächst mal könnt ihr ein bisschen dazu schildern, wie lange ihr das schon macht und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr dieses Projekt als HistorikerInnen angefangen habt.
Vielleicht fange ich da an, weil den ersten Schritt habe ich unternommen, beziehungsweise der Trierer Bischof, weil der hat irgendwann mal mich angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen könne, in der geplanten unabhängigen Aufarbeitungskommission mitzuarbeiten. Da habe ich ihn erstmal gewarnt, weil ich kein Katholik mehr sei und Unabhängigkeit dann sehr ernst nehmen würde. Und gesprochen wurde da auch schon darüber, das ist ja auch eine entsprechende historische Studie über den Zeitraum 46 zu dem damaligen Zeitpunkt als Startpunkt bis zum Ende 2021 geben solle. Und da war dann meine Bedingung, Mitglied zu werden, dass aber sichergestellt sein müsse, dass alle Akten, die im Bistum überhaupt vorhanden sind, zu dem Zusammenhang zugänglich sein müssen. Auf der Grundlage bin ich dann in diese Kommission berufen worden.
Das war ungefähr zu welchem Zeitpunkt?
Das war 2021. Mhm. Und dann wurde bei Zusammensetzung und Zusammentreten dieser Kommission relativ klar, dass wir zwei Studien machen wollten, eine psychologische und eine historische. Und ab dem Punkt war dann auch klar, dass ich auf jeden Fall dazu eine wissenschaftliche Mitarbeiterin brauchen würde. Und die habe ich dann gefunden in Gestalt von Lena. Und dann kannst du vielleicht erzählen, wie du dann zu deinem Ja gekommen bist.
Ja, gerne. Wie Lutz gerade sagte, hat er mich irgendwann einfach gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in dem dann anlaufen sollenden Projekt zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch bis zum Trier mitzuarbeiten. Ich glaube, zunächst habe ich gar nicht Ja gesagt. Ich habe nur gesagt, es wäre spannend und ich müsste aber darüber nachdenken. Denn jetzt ist ja der Umgang, der alltägliche Umgang mit sexualisierter Gewalt, den man sich dann ja aussetzt in seinem Berufsalltag, nicht unbedingt das leichteste Thema. Und nach vielleicht 2 Tagen Abwägungszeit, habe ich dann letztlich zugesagt, dass ich das machen würde. Und seitdem bin ich jetzt auch mit dem Thema befasst. Also ich habe sozusagen im Anschluss an meine Promotion als erstes Postdoc-Projekt mit dem Projekt hier gestartet. Und wir haben 2022 angefangen, am Thema zu arbeiten. Und seit dem 01.01.2023 läuft dann auch das Projekt hier.
Okay, und wie war das, als ihr angefangen habt 2021? Lutz, du hast gesagt, du wurdest vom Bischof gefragt und hast dann eine Mitarbeiterin gesucht. Wart ihr in einer Situation, wo ihr gesagt habt, wir sind sozusagen methodisch und sachlich schon vollkommen ausgestattet, so eine Aufarbeitungsstudie zu machen? Oder war das für euch ein neues Projekt?
Das Thema war absolutes Neuland für mich. Erstens habe ich bis dahin keinerlei Studien zur Thematik im Umfeld der katholischen Kirche bearbeitet. Also ich bin im klassischen Sinne überhaupt gar kein Kirchenhistoriker, weit entfernt davon. Und zum Zweiten war ich auch noch nicht konfrontiert mit solchen Formaten von Gewaltstudien. Aber deshalb hat mich das dann auch, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch werden lassen. Wir hatten und haben hier konkret Erfahrungen im Umgang mit Gewaltforschung, nämlich im Zusammenhang unseres Gestapo-Projekts. Aus dem Gestapo-Projekt kennen Lena und ich uns auch schon. Mit Täterorganisation, mit Gewalt und auch entsprechenden Akten, die Gewalt dokumentieren. Und ich weiß noch, wie ich in ersten Gesprächen dann mit Verantwortlichen des Bistums ein wenig launig, aber auch durchaus ernst gemeint sagte, ja, ich wäre der Hoffnung, dass wir gut vorbereitet sind, weil wir Forschungen zu Täterorganisationen können. Und das hat sich als sehr richtig erwiesen, weil eine Organisation, die schon zu dem Zeitpunkt eindeutig damit konfrontiert war, dass man ihr laufend Vertuschung vorwarf und das, wie wir gezeigt haben, auch aus sehr guten Gründen, braucht natürlich auch professionelle Aktensucher, die zwischen den Zeilen und jenseits der Akten recherchieren können, um solche Vertuschung aufzudecken. Das ist die Seite, wo wir Kompetenz hatten. Das zweite Mal die Kompetenz in Sachen Zeitzeugen. Aber das hieß nicht, dass wir Kompetenz hatten in Hinsicht auf Gespräche mit Betroffenen. Da möchte ich nochmal betonen, das ist Neuland gewesen. Der einzige Punkt, der mich an der Stelle optimistisch gemacht hat, war ein ganz persönlicher. Mhm. Ich bin mit einer Psychotherapeutin verheiratet, die auch spezialisiert war und ist auf Traumapatienten. Deshalb aus Gesprächen, die man einfach nur mal als Ehepartner hat, wusste ich, was da auf uns zukommt und konnte mir auch vorstellen, wie wir das vielleicht, ich sag mal jetzt Lachs, in den Griff kriegen können.
Wie war das bei dir, Lena?
Relativ ähnlich. Jetzt muss ich sagen, ich habe eben im Vorfeld zur Geschichte der Geheimen Staatspolizei, insgesamt zu Gewaltverbrechen im Nationalsozialismus geforscht. Das heißt, ich war in einer anderen Perspektive schon mal mit so einer Gewaltgeschichte, also auch einer anderen Form von exzessiver Gewalt über einen langen Zeitraum befasst gewesen. Das heißt, so die Auseinandersetzung mit von Menschen gegen Menschen ausgeübter Gewalt war jetzt erstmal nichts Neues für mich. Das war nur einfach ein anderer Typ von Gewalt letztlich, mit dem ich mich dann jetzt auseinandersetze. Was ich auch im Vorfeld schon gemacht hatte, waren Oral History Gespräche, also mit Überlebenden eigentlich von NS-Konzentrationslagern. Das heißt, auch das sind ja Menschen, die in gewisser Weise mehr oder weniger, je nachdem, traumatisiert waren von den Erlebnissen, die sie verarbeiten mussten. Mit dem Unterschied natürlich, dass deren Erlebnisse ungleich weiter erstmal zurücklagen als das, was wir jetzt hier zur Bearbeitung vor uns hatten. Das heißt, methodisch vorbereitet habe ich mich schon eigentlich erstmal gefühlt, thematisch natürlich nicht. Das heißt, man springt da so ein bisschen ins kalte Wasser und muss sich auch erstmal damit vertraut machen, was man sowohl in den Gesprächen berichtet bekommt, als auch natürlich in den Akten vorfindet. Und das, was Lutz gerade angesprochen hat, ne, also man hat es mit einer euphemistischen Sprache zu tun, mit einer verschleiernden Sprache, wenn man es überhaupt mit schriftlich niedergelegter Sprache in den Akten zu tun hatte. Ne? Also dieses zwischen den Zeilen lesen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Organisation eigentlich mit dem Thema umgeht, das hat schon in der Anfangsphase einige Zeit gebraucht. Aber ich glaube, dass so die Kompetenz aus der NS-Forschung, die man mitgebracht hat, da doch einiges an Hilfestellung gegeben hat. Und ich glaube, was man ansonsten lernen musste, war, wie gesagt, der Umgang mit Betroffenen. Da hatten wir das Glück, dass die ersten Gespräche, die wir geführt haben, es waren, man könnte sagen, sowas wie professionelle Betroffene. Ne? Also Menschen, die mit ihrer Geschichte ohnehin in der Öffentlichkeit stehen und die auch schon mehrfach erzählt haben. Das heißt, eine gewisse Routine haben, von ihren Erlebnissen zu berichten. Das heißt, man war in den ersten Gesprächen eben noch nicht so sehr mit Gefühlsausbrüchen während des Gespräches oder mit einem stockenden oder häufig thematisch springenden Gespräch konfrontiert. Das hat so für den Einstieg eigentlich sehr geholfen.
Jetzt habt ihr schon einige super interessante Sachen gesagt. Eine Sache, die mich gleich interessiert hat, war, dass ihr die Analogie zu eurem Forschungshintergrund hergestellt habt, also der Geschichte des Nationalsozialismus und der Täterorganisation im Nationalsozialismus. Und Lutz, du hast sagen das starke Wort verwendet, dass es hier auch um die Erforschung einer Täterorganisation geht, was klar macht, dass es irgendwie Analogien gibt in der Untersuchung beider Organisationen. Aber ihr habt bestimmt auch Unterschiede festgestellt und Spezifika, die sich ergeben, wenn man sich mit der Geschichte der Kirche beschäftigt, im Unterschied zu der Geschichte des Nationalsozialismus, der Gestapo und der SS, anderen Organisationen, die es da gegeben hat. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was darüber sagen? Und auch über die Frage, wie war das denn? Wart ihr sofort davon überzeugt, dass es eine wichtige Sache, Aufarbeitung sollte an dieser Stelle passieren, oder hattet ihr auch Zweifel am Anfang?
Man kann methodisch diese Chancen, Erfahrung mit Täterorganisationen als Historiker zu haben, stark machen. Aber inhaltlich, würde ich sagen, sollte man nicht es so weit treiben, die katholische Kirche mit der SS zu vergleichen. Zielsetzungen sind andere und man darf auch nicht vergessen, dieses Projekt ist zustande gekommen, weil der hiesige Ortsbischof, also der Chef, der regional verantwortliche Chef dieser Organisation, wollte, dass über seine eigene Organisation rückhaltlos historische Aufklärung betrieben wird mit Blick auf sexuellen Missbrauch. Da sind wir schon in einer ganz anderen Kategorie, das ist mir auch wichtig. Und man muss sich klar machen, dass, was wir jetzt sehen, diese Organisation sich natürlich in Bezug auf das, was in ihren Reihen passiert ist, in ihrer Haltung radikal verändert hat. Man kann, wenn man über katholische Kirche redet, ja immer die Kontinuitäten betonen. Aber man muss sehen, dass die heutigen Richtlinien auch von Rom ein anderes Handeln den Verantwortlichen auferlegen als, sagen wir noch, 1980. Geheimhaltung, Vermeidung des Ärgernisses mindestens so wichtig waren wie die Sanktionierung von natürlich als Tätern entsprechend identifizierten Missbrauchspriestern. Das ist was anderes. Insofern hat das da seine Grenze aus meiner Sicht. Aber so heranzugehen, dass man misstrauisch ist, wenn man mit guten Absichten oder mit schönen Worten versehene Texte findet, hinter denen sich aber entweder eine kalte Vertuschung oder das schlichte Leugnen von sexuellen Übergriffen bis zu entsprechenden sexuellen Gewalttaten im allerengsten und elementarsten Sinne verbergen. Das lernt man, wenn man einfach Organisationen kennt, die das systematisch von ihrer Zielsetzung her betrieben haben.
Erstmal würde ich dir zustimmen und ich glaube, wahrscheinlich würde die Analogie besser funktionieren, wenn man sagen würde, wir sehen bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche eine Analogie zu den zig Aufarbeitungsstudien, die zu beispielsweise zur Geschichte von Ministerien, Bundesnachrichtendienst, BKA und so weiter in den letzten 20, 30 Jahren angestoßen worden sind. Denn auch da sind es ja die Institutionen selbst, die entsprechende Kommissionen einsetzen und dann auch Projekte formieren lassen, um die Geschichte der eigenen Organisation unter einem ganz bestimmten Blickwinkel und dann eben nicht der NS-Belastung, sondern dann hier des Umgangs mit sexualisierter Gewalt aufzuarbeiten sehen. Der Unterschied wäre vielleicht darin zu sehen, dass wir hier nahezu bis in die Gegenwart aufarbeiten sollen, also bis Ende 2021. Das heißt auch ein Großteil natürlich der laufenden Bischofsamtszeit, das heißt des eigenen, gerade jetzt noch das Bistum leitenden Bischofs im Blick haben. Das ist bei den Aufarbeitungsstudien natürlich so nicht der Fall, aber ich glaube, eher da wäre die Analogie zu sehen. Und zu deiner zweiten Frage, war uns klar, dass das wichtig ist von Anfang an. Um ehrlich zu sein, war das, glaube ich, ein großer Beweggrund für mich zu sagen, dass ich dabei bin bei dieser Studie. Denn man hat jetzt die Möglichkeit, Forschung zu betreiben, die auch einen gesellschaftlichen Impact hat, also direkt. Und zwar nicht nur für die Gesamtgesellschaft, sondern für die Betroffenen, die sicherlich eine große Hoffnung gesetzt haben in diese Studien, die dann angelaufen sind, sowohl im Bistum Trier als auch andernorts. Also man hat auch einfach wirklich die Möglichkeit, Forschung zu betreiben, die rezipiert wird. Und zwar nicht nur von ein paar vielleicht an einer Hand abzuzählenden Kolleginnen im eigenen Fach, sondern von der breiten Öffentlichkeit. Das bringt natürlich andere nicht nur Probleme, sondern auch andere, Unwägbarkeiten mit, denen man sich sonst so im Berufsalltag eines Historikers oder einer Historikerin nicht ausgesetzt sieht. Aber ich finde, das war für mich also ein großer Punkt, um zu sagen, das ist wichtig, dass es gemacht wird und ich würde da auch gerne dran beteiligt sein.
Vielleicht können wir auf die Frage nachher auch noch ein bisschen zurückkommen, wenn wir über die gesellschaftlichen Rollen und Funktionen von Aufarbeitungsstudien sprechen. Vielleicht einfach, bevor wir in den nächsten Teil des Gesprächs springen, könnt ihr ein bisschen erklären, 2021 geht das Projekt dann ungefähr los oder gibt es den Anstoß zu diesem Projekt und dann fangt ihr an, darüber nachzudenken, wie man das organisiert wahrscheinlich und wie es auch finanziert wird. Könnt ihr ein bisschen darüber berichten, wie die Forschungsgruppe insgesamt dann aussieht und wie sie heißt und wer daran teilhat eigentlich und wie ihr arbeitet?
Die Konstruktion, die wir hier in Trier haben, ist eine besondere. Ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich von dem Bischof angesprochen worden bin, Mitglied dieser unabhängigen Aufarbeitungskommission zu werden. Und in dieser Kommission war uns schnell klar, wir als Kommission werden jetzt nicht selber diese Studie machen können, sondern wir müssen sehen, dass wir das entsprechend beauftragen. Dabei war nochmal wichtig, dass diese Idee der Beauftragung nicht in Form von, wie man das nennt, Auftragsforschung mit einem klaren Ziel und auch einem vertraglichen Rahmen, der etwas, was da Wissenschaftler produzieren, zum Eigentum desjenigen, der das in Auftrag gegeben hat, letzten worden lässt, machen, sondern als unabhängige Forschung, die nur initiiert wurde. Das heißt, diese Forschung ist dann eine Forschung, ein Forschungsprojekt hier an der Universität Trier, finanziert, jetzt noch nicht mal direkt von dieser Stiftung, von dieser unabhängigen Aufarbeitungskommission, sondern durch eine kirchliche Stiftung, in die das Bistum eingezahlt hat, aber über Vergabe des Geldes nur eigentlich ein eigenes Gremium, gebildet aus der UAK, entscheidet. Das waren alles so kleine, komplizierte rechtliche Regelungen, um die Unabhängigkeit, die im Namen steht, dann auch in der Wirklichkeit abzusichern. Mhm. So, das heißt, finanziell waren und sind wir als Antragsteller Universitätsprojekt bei dieser Stiftung. Und wir hatten erst vor, in 3 Jahren dieses Projekt fertigstellen zu können, mussten dann aber sehen, dass wir ein 4. Jahr brauchen. Das ist uns jetzt auch vor kurzem bewilligt worden, so dass wir jetzt bis zum Ende November nächsten Jahres Zeit haben, dieses Projekt abzuschließen. Und wir beide sind relativ optimistisch, dass uns das gelingen wird. Indem ich dieses Zeichen mache, wir beide, heißt das auch, das ist ein sehr kleines Projekt. Diese unabhängige Aufarbeitungskommission legte Wert darauf, dass nicht aus Sicht der Kommission Unsummen in Forschung investiert werden, wo ja die Betroffenen und deren Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen sollen. Also, dass man auch Relation wartet. Und damit sieht man schon, sind wir an einem heiklen Thema. Wie viel investieren zum Beispiel Bistümer in solche juristischen Gutachten? Aus meiner Sicht viel zu viel. Und wie viel investieren sie in historische Studien? Aus meiner Sicht manchmal zu wenig. Aber der Hintergrund ist natürlich, wie viel zahlen diese Bistümer zusammengeschlossen in der Bischofskonferenz denn an die Betroffenen? Das ist heute ein ganz aktuelles Thema und das sieht man, da sind wir wiederum an einer Stelle, wo man ein ganz spezifisches Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Forschung und wie viel wir so kosten, wenn wir arbeiten, auf der einen Seite sieht und gesellschaftlichen Bedürfnissen, wie sie zum Beispiel von Betroffenen artikuliert werden und wie sie dann in Kirchenkreisen beantwortet oder auch nicht beantwortet.
Waren da von Anfang an auch Betroffene involviert in dieser unabhängigen Aufarbeitungskommission?
Wir haben in dieser Kommission zwei Kollegen, die als Betroffene dorthin gewählt und beziehungsweise ernannt worden sind. Wir haben es mit einem monarchischen System zu tun. Der Bischof ernennt, nicht vergessen. Ne?
Der Bischof ernennt die Betroffenen, die in der Aufarbeitungskommission...
Formal ernennt all solche Gremien der Bischof. Mhm. Selbst wenn er sich an der Stelle beraten lässt und selbst wenn zum Beispiel zwei Bundesländer, das Saarland und Rheinland-Pfalz, wiederum zwei Vertreter in Anführungszeichen, aber zwei aus ihren Reihen vorschlagen, die dann in diese Kommission gingen. Aber formal sind wir alle berufen worden vom Bischof. Und in dem Fall ist die Kooptation der Betroffenen auch diskutiert und abgesprochen worden mit dem Beirat, der auf Bistumsebene von Betroffenen gebildet worden ist. Aber es gibt da kein Wahlverfahren. Sie müssen sich auch klar machen, wie sollten Betroffene ihre Vertreter werden. Wir haben im Grunde Selbstorganisationen, die betroffenen Interessen vertreten, aber wie in vielen Bereichen, sagen wir mal, der zivilgesellschaftlichen Organisation von Opfern, gibt es natürlich keine repräsentative Gremienvertretung dieser Betroffenen. Das heißt, an der Stelle ist jedes Verfahren immer in Zweifel zu ziehen, wenn man sich auf einen formal demokratischen Standpunkt stellen würde.
Wenn ich das jetzt so höre als jemand, der nicht in dem Geschäft unterwegs ist und sozusagen nicht erfahren ist, klingt das natürlich zunächst mal befremdlich, also dass man sagt, man hat eine unabhängige Kommission, die aber sozusagen vom Bistum ernannt wird. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch. Ist das tatsächlich ein Widerspruch?
Das geht nicht nur dir so, dass dir das so vorkommt, sondern ein Großteil dessen, was wir in die Öffentlichkeit kommunizieren, muss immer darauf aufbauen, dass wir wieder und wieder erläutern, was bedeutet Unabhängigkeit für die einzelnen Gremien und wie hängen wir als Forschungsprojekt, das an der Uni angesiedelt ist, dann auch noch irgendwie institutionell da drin. Ne? Weil das, was Lutz gerade geschildert hat, eine Kommission, die Forschung beauftragt, für die Finanzierung der Forschung eine Stiftung gründet, die Stiftung, die wiederum das Geld vom Bistum kriegt und die Stiftung finanziert dann über Drittmittel letztlich unser Forschungsprojekt, das an der Uni angesiedelt ist. Das ist einfach erklärungsbedürftig und das machen wir relativ häufig, dass wir das erläutern, aber ich mache das jedes Mal wieder gerne, weil mir sehr daran gelegen ist, also klar zu machen, dass das, was ich hier mache, dass meine historische Arbeit absolut unabhängig ist. Also ne, ich bin an der Uni angestellt, bekomme von der Uni mein Geld. Die Drittmittel, die kommen natürlich aus dieser Stiftung. Aber allein die Tatsache, dass diese Stiftung dazwischen geschaltet ist und es nicht der Bischof direkt finanziert, führt zunächst einmal zu einer gewissen Entkopplung von den bischöflichen Mitteln und zweitens auch, relativ pragmatisch auch, zu der Tatsache, dass sollten wir einen Wechsel auf dem Bischofsstuhl haben, aus welchen Gründen auch immer, und der nächste Bischof überhaupt nichts von Aufarbeitung hält, kann er die Mittel auch eben nicht mehr zurücknehmen, ne, weil die schon an die Stiftung gezahlt worden sind. Also ganz pragmatisch gibt es auch Gründe dafür, das so zu machen, aber natürlich ist es erklärungsbedürftig. Und zwar vor allen Dingen gegenüber PressevertreterInnen, gegenüber den Betroffenen. Und das ist in der Außendarstellung für unser Projekt, würde ich sagen, einer der zentralen Punkte, die wir immer klar machen, sowohl in der Kommunikation als auch im Auftritt nach außen. Demnächst stellen wir unseren nächsten Zwischenbericht vor. Wie die letzten Zwischenberichte, die wir vorgestellt haben, ist die Frage, wer lädt zur Pressekonferenz ein? Wer sitzt vorne auf dem Podium mit? Wer beantwortet wann Fragen? Also machen das nur wir beiden als ProjektvertreterInnen? Wann spricht die Kommission? Lädt die Kommission mit ein? Machen das nur wir? All das sind Fragen, die ganz entscheidend, aber auch für die Darstellung nach außen sind, für die Wahrnehmung in der Presseöffentlichkeit beispielsweise, um die Unabhängigkeit unserer Forschung klarzumachen.
Und das Thema Unabhängigkeit, das ist ja jetzt auch so eine Antwort schon klar geworden, ist eines der wirklich zentralen Themen, wenn es um die Aufstellung von so einem Aufarbeitungsprojekt geht, weil wir ja auch in euren Publikationen schreibt, eben in der Vergangenheit Vertuschung und Verleugnung ein großes Problem gewesen sind. Das macht ihr ja sehr stark in euren Berichten. an denen sozusagen, wo in der Diktion schon klar wird, dass die tatsächlich unabhängig formuliert wurden, weil sie sehr kirchenkritisch sind. Vielleicht können wir, du wolltest noch was sagen, Lutz.
Ich wollte gerne noch zu der Unabhängigkeit was sagen. Das knüpft direkt an, was du gerade formuliert hast. Ich glaube, man muss sich so eine Unabhängigkeit, die auf diesen Papieren steht, die in den symbolischen Handlungen immer auch mitbedacht werden muss, man muss die sich richtig hart erarbeiten. Das kann man daran beobachten, ob das, was man tut, in seinem eigenen Kopf, ja, schon entsprechend unabhängig, ja, reflektiert wird. Und man sich nicht zum Beispiel die Brille als verstorbenen Bischofs aufsetzt. Und deshalb mein Argument immer ist, diese Unabhängigkeit muss als begleitende Perspektive haben, als Anwalt der Betroffenen, all die Dinge anzuschauen. Also immer von den Betroffenen her, all das sich anzuschauen, was auch in Akten steht, die ja gar nicht aus der Perspektive von Betroffenen in der Regel geschrieben worden sind. Mhm. Ja, wir haben, vor einigen Lena hat das ja gemacht, unglaublich viele Akten wälzen müssen, um einigermaßen Licht in diese Abläufe zu bringen. Aber andererseits haben wir natürlich auch, finde ich, sehr wertvolle Zeitzeugengespräche und wenige schriftliche Spuren von Betroffenen. Und deshalb muss man sich das immer wieder klar machen, mit welchem Blick gehe ich, wenn ich unabhängig forsche, eigentlich in dieses Aktenstudium, in die entsprechenden Archive beziehungsweise in die Büros des Bistums, um so etwas wie einen Licht oder auch Wahrheit in diese Zusammenhänge zu bringen. Und ich glaube, das ist also Unabhängigkeit und Betroffenenperspektive, muss man zusammendenken, was dann beim Abfassen der Berichte dann zu einem wirklichen Prüfen fast jeden Satzes führt. Das muss man sich klar machen, weil Parteilichkeit in dem Sinne heißt ja nicht einfach, ich lasse jetzt den Satz weg, weil hier etwas beschrieben wird, was eigentlich im Interesse der Betroffenen ist, oder auch war, aber von der falschen Seite, nämlich von der Seite der Institution her, gemacht worden ist.
Ja, also du sagst, Unabhängigkeit ist sozusagen einerseits ein formal juristisches Projekt, das man realisieren muss, dadurch, dass man bestimmte Strukturen aufbaut, aber eben auch ein intellektuelles Projekt, das man sich erarbeiten muss. Das ist schon mal eine sehr schöne Umschreibung von Unabhängigkeit, dass Unabhängigkeit sehr vieles besagen kann in unterschiedlichen Strukturen. Nachdem wir jetzt ein bisschen über die Ausgangslage des Projekts gesprochen haben und wie die Kommission so ein bisschen gebildet wird, würde ich gern ein bisschen mit euch einen Blick in das Labor der HistorikerInnen werfen. Was tun HistorikerInnen eigentlich, wenn sie sexuellen Missbrauch in der Kirche aufarbeiten? Vielleicht erstmal die Frage, wie konntet ihr euch am Anfang des Projekts eigentlich dazu entscheiden, welche Ziele ihr verfolgen wollt und wie ihr die verfolgen wollt?
Also zwei Methoden, die ergaben sich gewissermaßen aus der Sache selbst. Rigoroses Aktenstudium, so breit wie möglich. Zweite, Zeitzeugengespräche, möglichst mit Betroffenen, Tätern und X-Beiständern, Verantwortlichen. Die beiden Dinge mussten gleichzeitig in voller Breite gemacht werden. Was schon nicht selbstverständlich ist, wenn wir wissen, dass Oral History für sich allein schon ein Forschungszugang wäre. So, ab da war klar, diese Methoden sind inzwischen für Zeithistoriker, finde ich, klassische Methoden. In beiden Fällen muss man unsere altbewährte historisch-kritische Einstellung als Methode verkauft, da dran bringen. Und dann kam die Fragestellung. Da muss ich sagen, die Fragestellung mussten wir frühzeitig entwickeln, weil wir ja ein Drittmittelprojekt, formal auch mit dem entsprechenden Antrag, an diese Stiftung, sprich Kommission, formulieren musste. Und das heißt, da denkt man nach, was könnte wichtig sein. Ich für mich selber, neu in dem Gelände, muss sagen, ich habe mich erst einmal auch ganz bewusst orientiert an den Münsteranern, die ja schon gerade eine Studie vorgelegt hatten. Und das war schon sehr hilfreich. Weil bestimmte Vorgehensweisen, aber auch bestimmte Themen jenseits der bereits vorliegenden Studien waren mir wichtig.
gut, den Projektantrag sozusagen und die erste Konzeption unseres Projektes hatte Lutz geschrieben als Antragstext. Das heißt, da habe ich eigentlich gar nicht so sehr dran mitgewirkt. Und wenn ich aus unserer heutigen Perspektive nochmal auf den Antrag gucke, würde ich sagen, klar haben wir einiges davon gemacht. Aber vieles entwickelt sich natürlich auch erst während der Arbeit mit den Quellen. Um ins Labor unserer historischen Arbeit zu schauen, würde ich sagen, also ein Großteil der Zeit, die ich damit verbringe ich tatsächlich beim Lesen von Akten. Und zwar Akten unterschiedlicher Provenienz, Bistumsarchiv, laufende Aktenbestände im Bistum, also vom Bischofshof über das Büro des Generalvikars, das Offizialat bis hin zum sogenannten Geheimarchiv, also den Akten der inzwischen bestellten Interventionsbeauftragten des Bistums. Und
Was steht in so einer Akte? Ich glaube, viele können sich das gar nicht so richtig vorstellen, was da drin steht eigentlich.
Ja, kann ich gerne ein bisschen erläutern. Das Problem ist, das muss ich schon vorweg schicken, es gibt kein Schema F, nach dem diese Akten aufgebaut sind. Das heißt, was man in Akte A findet, muss nicht unbedingt auch in Akte B drin stehen. Klassischerweise startet man, wenn man sich einen Fall anschaut, das heißt einen Täter oder einen Beschuldigten, startet man mit der Personalakte, um sich überhaupt mal ein bisschen was über die Biografie dieser Person zusammenzusuchen. Und das sind entweder in Akten, die schon im Bistumsarchiv liegen, also wenn es um verstorbene Priester geht, oder Personalakten, die noch in der laufenden Registratur sind, in der Personalabteilung des Bistums, weil es sich um lebende Priester handelt.
Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr, weil ihr dieses Projekt macht, zum Bistum gehen könnt und einfach alle Akten kriegt, die ihr haben wollt?
Ja. Also ich habe meine Ansprechpartner in den einzelnen Abteilungen und dann sage ich, ich hätte gerne Personalakten zu diesen 20 Personen, außerdem die Korrespondenzen des Bischofs aus diesen Jahren, Terminkalender, alles, was man sich vorstellen kann, was irgendwie relevant sein könnte, um diese Themen zu bearbeiten. Gremiensitzungen und so weiter, ja.
Jetzt bin ich sozusagen, also ich bin ja auch Historiker und für mich ist das natürlich total überraschend, dass man einfach alles kriegt, wonach man fragt, weil ja, also der Wald, das Dickicht an Vorschriften zum Datenschutz oder zu bestimmten Fristen ist ja fast undurchdringlich. Wie konntet ihr das durchsetzen, dass ihr trotzdem Einblick in alles kriegt, was ihr wollt?
Na, letztlich eigentlich nur dadurch, dass der Bischof gesagt hat, also und da kommen wir wieder auf dieses monarchische System zurück, ne, was eben beschrieben worden ist, dass der Bischof gesagt hat, es muss Einsicht in alles geben. Das wurde festgehalten in so einer Art Verschwiegenheitserklärung auch, die Lutz schon als Mitglied der UAK mit dem Bistum geschlossen hat und die wir dann auf Grundlage seiner Verschwiegenheitserklärung als auch als Projektmitarbeitende abgeschlossen haben. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, alle Akten einzusehen, die ich einsehen möchte, bin aber logischerweise, wie wenn man in ein normales Archiv geht, verpflichtet, die Persönlichkeitsrechte der darin benannten Personen zu wahren. Und daraus speist sich eigentlich unser uneingeschränkter Zugang zu den Akten. Und das würde ich auch ganz gerne nochmal betonen, der bisher auch also vollständig gewahrt worden ist. Das Einzige, wo man separat nachfragen muss, ist, wenn ich Personalakten von Laien gerne einsehen möchte. Die sind nicht über das normale Personalaktengesetz des Bistums, was sich eigentlich nur auf Priesterakten bezieht, abgedeckt. Das heißt, da muss formal die Einverständnis der entsprechenden Person eingeholt werden. Aber dieses Einholen wird natürlich vom Bistum insoweit forciert, als dass die Zustimmung eigentlich vorausgesetzt ist.
Das heißt, wenn ich mir jetzt eure konkrete Arbeit vorstelle, ihr habt sozusagen den Verdacht, dass ein bestimmter Priester, ein bestimmter Angestellter oder Angestellte der Kirche eine Täterin oder ein Täter sein könnte. Es gibt ja auch Täterinnen, die ihr in eurem Bericht festhaltet, deutlich weniger als Männer, aber eben auch. Ihr habt den Verdacht, dann fordert ihr die Personalakte an und was findet ihr dann in dieser Personalakte?
Gut, in der Personalakte findet man all das, was man so in Personalakten findet, ne, Lebensläufe, alle möglichen Formen von Beförderungen, Krankschreibungen, Urlaubsanträge, Besoldungsanpassungen, Rentenbescheide, Sozialversicherungs. Das wären jetzt so im Wesentlichen die Dinge, die sich darin finden. Was sich darin nicht findet, in Personalakten, sind alle Dinge, die irgendwelche disziplinarrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen hervorgebracht haben. Diese Dinge sind aus den Personalakten herausgelöst, aber schon immer bei der kirchlichen Personalaktenführung und in sogenannten Geheimakten dann abgelegt. Also dieses Geheimarchiv, was eigentlich laut CIC, also nach dem kirchlichen Gesetzbuch, von jedem Bischof geführt werden muss, da sollen solche disziplinarrechtlichen Angelegenheiten abgelegt werden. Das heißt, das geht dann von beispielsweise Fällen sexualisierter Gewalt über Trunkenheit im Straßenverkehr. Naja, alles, was man sich so vorstellen kann, wie man eben als Mensch fehlen kann.
Von Geldern aus der
Fahrkasse. Genau. Also all das sind ja, wären disziplinar- oder arbeitsrechtlich mit Konsequenzen behaftete Taten erstmal. Und das findet sich dann in solchen Geheimarchivakten im weiteren Sinne.
Das heißt, das sind die Missbrauchstaten, auf die ihr stoßt, wenn ihr Akten durchforstet, sind Missbrauchstaten, die in der Kirche schon einmal verhandelt wurden.
Nicht nur. Vielleicht sollten wir die Personalakten nochmal zeitlich so ein bisschen unterteilen. Im Bistum Trier, und dann können wir jetzt mal kurz historisch werden, haben wir ja in der NS-Zeit, also gerade 36, 37, einen Hotspot der sogenannten Sittlichkeitsverbrechen oder Prozesse im Rahmen von Sittlichkeitsverbrechen gegen Geistliche, und zwar sowohl weltliche Geistliche als auch Ordensgeistliche, die durchgeführt worden sind. Da ging es um sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Da ging es aber auch um Vorwürfe der Homosexualität zwischen beispielsweise Ordenspriestern untereinander.
Das war dann die Zeit des sogenannten Kirchenkampfs?
Genau, im Nationalsozialismus. Und das wurde natürlich zeitgenössisch propagandistisch ungemein aufgebläht, um so den Versuch zu unternehmen, das gute Verhältnis zwischen katholischer Mehrheitsgesellschaft im Bistum und der Kirche zu brechen. Hat nicht funktioniert. Dennoch hat sich die Kirche damals erstmals eigentlich hier mit einer medial und gesellschaftlich großen Debatte um diese Missbrauchsfälle ausgesetzt gesehen. Das führte im Bistum Trier dazu, und da haben wir das große Glück, dass viele andere Kolleginnen und Kollegen in anderen Bistümern nicht haben. Wir haben das große Glück, dass die Personalverantwortlichen auch in der Nachkriegszeit, ich würde sagen so bis in die Anfang der 70er Jahre hinein, im Wissen, dass die Presse und die Öffentlichkeit schon einmal auf Missbrauchsfälle aufmerksam geworden ist, feinsäuberlich alles in den Akten notiert haben, und zwar in den Personalakten, also in den normalen Priesterpersonalakten. Da sind Protokolle von Gesprächen mit Beschuldigten drin, Protokolle von Gesprächen mit Betroffenen drin und die Maßnahmen, die entsprechend vom Bistum ergriffen worden sind. Das sind jetzt nicht Maßnahmen, die wir heute erwarten würden, sondern da geht es dann um Exerzitien, um vielleicht eine kurze Beurlaubung, wenn es hart wird, oder meistens eben um die Versetzung. Entweder in andere Gemeinden des Bistums, das heißt einfach nur ein aus dem Verkehr ziehen vor Ort, aber andernorts wieder einsetzen. Oder wenn diese Praxis schon mehrfach, naja, angewandt worden ist oder man es mit einem sogenannten Intensivtäter zu tun hat, dann gerne auch die Versetzung nach Übersee, häufig nach Mittel- oder Südamerika.
Das heißt, das ist total spannend. Das heißt, die dichte Dokumentation, die vorliegt, ist eigentlich ein Resultat aus der NS-Zeit, aus der Kirchenkampfzeit. Vielleicht nochmal als Erläuterung für die HörerInnen. Kirchenkampf, das war sozusagen der Kampf des NS-Regimes gegen die bestehenden Kirchen und die Vorherrschaft, ideologische Vorherrschaft der Kirchen. Und da wurden solche Sexualdelikte eben auch genutzt, um Kirchen moralisch zu diskreditieren. Und das ist ungewöhnlich dann im Bistum Trier.
Das ist absolut ungewöhnlich. Wenn ich mit Kolleginnen in anderen Bistümern, die dort die Studien machen, sprechen, die sind, naja, unter HistorikerInnen kann man das sagen, fast neidisch darauf, dass wir so eine dichte Aktenüberlieferung gerade für die Frühphase haben, weil bei denen sonst eigentlich erstens die Mündlichkeit überwog, das heißt, einen schriftlichen Niederschlag haben solche Taten eigentlich nirgendwo gefunden. Oder zweitens, diese Akten möglicherweise auch vernichtet worden sind, wenn sie denn existiert haben. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit einer besonders guten Ausgangslage zu tun, was diese Phase anbelangt. Und das endet aber, als es so einen personellen Wechsel auf dieser, sagen wir mal, mittleren Ebene im Bistum gab, also unterhalb des Bischofs, die Personalverantwortlichen, als die wechselten und nicht mehr die Erfahrung aus der NS-Zeit in der im eigenen Erleben noch verinnerlicht hatten, da änderte sich auch der Umgang damit. Da wurde nicht mehr in den Personalakten notiert, wie es vorher der Fall gewesen ist. Für diese Fälle sind wir dann schon auf diese sogenannten Geheimarchivakten angewiesen. Und dann wird die Dokumentation auch, sagen wir mal, lückenhafter. Also sie ist ja schon nicht mehr so ausführlich, wie sie vorher war. Beispielsweise werden Gespräche mit Betroffenen relativ selten geführt. Gespräche mit Beschuldigten gibt es noch immer. Die sind häufig auch zumindest so einem Inhaltsprotokoll nach, aber relativ undefiniert doch noch erhalten. Also da wird nicht mehr darüber geschrieben, was ist da eigentlich konkret vorgefallen, sondern da spricht man dann von Geschichten mit Jungs. Begrifflichkeiten einfach, die Tatsache verschleiern, was da eigentlich dahinter steckt. Da lässt sich eigentlich so ein Wechsel in dieser Personalaktenführung erkennen. Dann würde ich sagen, gibt es nochmal so eine Zäsur ab 2010, also nach dem sogenannten Missbrauchsskandal, also als die Missbrauchstaten am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich geworden sind und eine Welle von Meldungen eigentlich alle Bistümer erreichten, so eben auch das Bistum Trier, hat man es natürlich in einer ganz anderen Masse auf einmal mit diesen Akten zu tun, die dann neu angelegt werden mussten, und zwar dann auch im sogenannten Geheimarchiv. Und zwar immer täterbezogen, das heißt, eine Meldung zu Person X kommt rein, dann wird eine Akte angelegt zu dieser Person und da wird dann diese Meldung der betroffenen Person aufgenommen. Diese Akten wachsen dann, würde ich sagen, generisch. Und darin enthalten sind neben Meldungen von Betroffenen und die Protokolle, die in solchen Gesprächen geführt werden mussten, im Rahmen von Anerkennungszahlungen beispielsweise, sind aber auch enthalten Protokolle mit den Beschuldigten, also Gesprächsprotokolle mit den Beschuldigten, alle mögliche Korrespondenz zu so einem Fall, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Das heißt, jetzt so im 21. Jahrhundert bin ich es mit Kolonnen von E-Mail-Verkehr, die ausgedruckt werden und abgeheftet sind, konfrontiert mit Protokollen aus Personalkommissionssitzungen, Krisenstabssitzungen, Beraterstabssitzungen, Bischofsratssitzungen. Ja, was findet sich noch drin? Dekrete, Kommunikation mit Rom, also auch diese kirchlichen Verfahrensabläufe sind darin dokumentiert. All das findet sich dann inzwischen in diesen Akten.
Und wir haben dann schon sozusagen Vorbericht, also Berichte der Voruntersuchungen, die dann auch wegen der kirchenrechtlichen Verfahren, die dann nach oben weitergegeben werden sollten, nötig waren. Und die sind sehr detailliert hier bei uns, sehr umfangreich, so dass wir eine ganz andere Situation haben als jetzt meinetwegen in dieser Zwischenphase und auch als in der Anfangsphase. Selbst wenn wir vorhin eingangs gesagt haben, naja, es sind alles Akten, die konkrete Situation an der Art und auch der Fülle der schriftlichen Überlieferung, die verändert sich schon erheblich. Und man muss vielleicht für diese Zwischenphase unseren Lesern klar machen, dass sie in diese Zwischenphase, sagen wir mal mittlere 60er bis, ich finde, Mitte 80er, 90er Jahre, weitergehend sogar bis Anfang dieses Jahrtausends, wir angewiesen sind auf die Meldungen und die Berichte der Betroffenen. Und das ist ja wieder eine ganz andere Textsorte, aber die ergänzen sich natürlich. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, sonst könnte man gar nicht verstehen, wie wir diese Arbeit auch in dieser Zwischenphase, wo da einfach auch mehr, ich sag mal jetzt Lachs, Vertuschungstechniken dominierten, hineinbringen, Sachen klären können, Licht da reinbringen können, wegen dieser Parallelüberlieferung, die wir über Zeit, über entweder Dokumente, die schon die Gespräche aufzeichnen, der Plausibilitätsprüfung oder aber eben unsere Zeitzeugengespräche, weil sich tatsächlich ja auch glücklicherweise auf unseren Aufruf hin neue Zeitzeugen, Betroffene gemeldet haben und die berichten teilweise über schon bekannte, aktenkundig gewordene Fälle, aber eben dann teilweise auch mal ganz neue.
Als ehemals fleißiger Tatortschauer sehe ich jetzt sozusagen die Kommissare und Kommissarinnen vor Aktenbergen sitzen und die wälzen und die wahrscheinlich teilweise ähnliche Akten vor sich haben wie ihr. Die Fälle, die ihr untersucht, haben ja alle auch einen juristischen, einen kirchenrechtlichen oder auch, ich weiß nicht, wie viel weltliches Recht da eine Rolle spielt. Also auf jeden Fall einen rechtlichen Rahmen. Wie verhält sich eigentlich eure Arbeit zu diesem rechtlichen Arbeit?
Also natürlich haben wir es mit Fällen zu tun, die sowohl strafrechtlich und auch zivilrechtlich wie auch kirchenrechtlich relevant sind. Das müssen wir mit aufnehmen und mit bedenken. Das heißt, wir haben es natürlich häufig mit kirchenrechtlichen Strafverfahren zu tun. Wir haben es häufig mit weltlichen Strafverfahren zu tun, wenn die Taten noch nicht verjährt sind, die wir natürlich einfach auch als Akten, so wie wir das auch in anderen Forschungskontexten machen würden, in unsere Forschung mit einbeziehen. Der große Unterschied ist, und das ist auch der Unterschied von historisch arbeitenden Aufarbeitungsprojekten zu diesen juristischen Gutachten, würde ich sagen, die andere Bistümer einfordern, ist, dass wir nicht einfach nur nach Schema F eine Strafbarkeit abprüfen. Und zwar zu sagen, okay, kirchenrechtlich sieht der Fall so aus, strafrechtlich sieht der Fall so aus, zivilrechtlich hat der oder die Betroffene gute oder eben schlechte Chancen, vielleicht noch eine Schmerzensgeldzahlung zu erhalten, sondern uns geht es ja abseits dieser Strafbarkeit, die entweder festzustellen oder nicht festzustellen ist, auch um moralische Maßstäbe, die wir anlegen können. Das heißt, wir betrachten ja nicht nur die Einzelfälle und damit auch das Umfeld dieser Einzelfälle. Also welche Rolle spielten Gemeinden, die natürlich häufig über Missbrauchsfälle oder zumindest gerüchteweise über Missbrauchsfälle in Kenntnis gesetzt waren? Welche Rolle spielen eben Gemeinden dabei? Das fängt an bei Haushälterinnen und KüsterInnen, die darüber in Kenntnis waren. Das geht weiter bei Eltern, denen sich Betroffene anvertraut haben und die bis in die 80er Jahre hinein teilweise, also auf jeden Fall bis in die 70er, Anfang der 80er Jahre hinein, eher die Politik gefahren sind. Entweder, das darfst du auf gar keinen Fall jemandem erzählen. Wenn das rauskommt, dann ist man im Dorf geächtet, in der Gemeinde nicht mehr akzeptiert. Oder die vielleicht sogar ihren Kindern überhaupt keinen Glauben geschenkt haben, weil der Pfarrer macht sowas nicht. Das heißt, diese Amtshörigkeit, also die Autorität, die der Pfarrer in so einer Gemeinde, gerade in so einem ländlichen Kontext, erzkatholisch geprägt wie im Bistum Trier, eingenommen hat, die darf da auch nicht verkannt werden. Also das wäre ein Komplex, den wir auf jeden Fall mit betrachten. Und dann natürlich auf der anderen Seite die Institution Kirche als solche. Also welche Verfahrenslogiken im Hintergrund laufen eigentlich, wenn entweder über Betroffene ein entsprechender Missbrauchsfall gemeldet wird, wenn über Dritte vielleicht eine Meldung ans Bistum kommt oder wenn der Priester sich vielleicht sogar selbst meldet. Das kommt ausgesprochen selten vor. Hat es aber auch mal gegeben. Das heißt, welche institutionellen Strukturen werden da eigentlich erstmal angesprochen und in Gang gesetzt? Wie geht die Institution damit um? Wie verändert sich auch der Umgang der Institution damit jenseits von rechtlichen Fragen? Denn man darf sich nicht so vorstellen, dass die Institution Kirche immer schon, so wie sie es heute tut, kirchenrechtliche Verfahren anstrengt. Das heißt, das Ganze auch nach ihren Gesetzen aburteilt. Das ist in der Vergangenheit leider nicht immer, vielleicht sogar eher leider selten der Fall gewesen, so dass wir es natürlich mit ganz anderen Verfahrenslogiken zu tun haben, die nicht so sehr von der Frage geprägt sind, wie können wir das sanktionieren, um entweder zu verhindern, dass es wieder passiert oder sogar den Betroffenen vielleicht auch irgendwie Zuwendung zukommen zu lassen, sondern es war eher davon der Frage geprägt, was können wir für diesen gefallenen Mitbruder tun. Also es war eher so eine Form pastoraler Zuwendung, wie man erkennen konnte. Und das sind Fragen, die juristische Gutachten überhaupt nicht stellen, die für uns aber ganz wichtig sind. Und daraus ergibt sich dann noch eine letzte Frage, die wir sicherlich auch in unserer Abschlussstudie angehen. Wie hat sich eigentlich die Zusammenarbeit zwischen dem Bistum als Institution und den staatlichen Strafverfolgungsbehörden, sowohl der Polizei als auch den Staatsanwaltschaften, in dieser Phase gewandelt? Denn auch in den, sagen wir, 40er, 50er Jahren war die Staatsanwaltschaft und die Polizei hier vor Ort eine andere, als sie es heute ist. Das heißt, auch die hatten Ehrfurcht vor Priestern. Auch die waren katholisch erzogen. Das macht natürlich auch was mit denen und deren Handeln gegenüber angezeigten Priestern beispielsweise. All das sind natürlich Fragen, die wir auch stellen.
Ich will jetzt mit euch ein bisschen aus der Innensicht der Forschung raustreten und auf diese Forschung draufblicken. Ihr habt ja auch, wie alle anderen, mit denen ich schon gesprochen habe, gesagt, dass das Jahr 2010 ein ganz entscheidendes Jahr gewesen sei, weil da eben in Berlin das Canisius-Kolleg an die Öffentlichkeit getreten ist. Es ist klar geworden, da hat jahrelang Missbrauch stattgefunden, der nicht öffentlich gemacht wurde. Und vieles davon wurde dann öffentlich. Und seitdem ist ein Prozess im Gang, den ich jetzt mal vorsichtig irgendwie sowas wie Kommissionierung der Aufarbeitungsarbeit im Fall von sexuellem Missbrauch nennen möchte. Also es bilden sich immer mehr Kommissionen eben, die dazu beauftragt sind, das zu machen. Was bedeutet das aus eurer Sicht im Vergleich zu anderen Formen der Aufarbeitung, die man sich ja auch denken kann?
Ich bin nicht ganz glücklich mit diesem Begriff, den du verwendest, Kommissionierung.
Okay.
Richtig ist natürlich, es werden in der Tat und es wurden ja auch schon in der Vergangenheit ganz viele Kommissionen gewählt. Ergibt sich aber teilweise schlicht aus der Tatsache, dass diese katholische Kirche föderal organisiert ist, Diözese. Und dass jeweils die Aufarbeitung vor Ort stattfinden muss. Dann bin ich nicht, also das muss man sehen, das ist vielleicht eine Organisationsfrage, wie nennt man diese Gremien, aber dass man das nicht in einem unorganisierten Verfahren machen muss, scheint mir nach meinen Erfahrungen jetzt auch in unserem Projekt und in der Arbeit in dieser Kommission eigentlich naheliegend. Solche Kommissionen können etwas vorantreiben. Der zweite Punkt ist, vielfach taucht ja seit 2010 immer wieder die Forderung auf, das muss eigentlich von Staats wegen gemacht werden. Aber was ist dann diese Tätigkeit dieser Kommissionen, formal beauftragt von Bischöfen? Das ist dann aber eher zivilgesellschaftlich, als wenn wir jetzt eine Staatsorganisation hätten. Darüber muss man nachdenken, wie man das dann demokratisch in einer Gesellschaft organisieren will. Der dritte Weg wäre, es gäbe vollkommen unabhängig zu konstruierende Kommissionen, die sich die verschiedenen Akteure, zum Beispiel die katholische Kirche, vornehmen. Da würde ich sagen, da wäre ich dabei. Aber dann müssen auch all die staatlichen Organisationen, zum Beispiel Schulbehörden, ja, Heimaufsichten, stramm stehen in dem Sinne, wie diese katholische Kirche, dieses Bistum im Augenblick stramm steht, so im Vergleich, wenn wir in die Amtsstuben kommen und sagen, tut mir leid, ich brauche jetzt die Akte so und so, was Lena gerade geschildert hat. Wenn wir das hinkriegen würden, wären wir meines Erachtens hinsichtlich der zivilgesellschaftlichen Aufklärung all dieser verschiedenen Gewaltgeschichten nach 45 einen weiten Schritt weiter. Sind wir aber nicht. Und bis dahin bin ich, sage ich mal jetzt natürlich als Partei, der ich in so einer Kommission sitze, darf man nicht vergessen, erstmal dafür, dass man wenigstens mit dem anfängt, was wir machen können. Also das muss man sehen, weil diese radikale Forderung würde dazu führen, dass in vieler Hinsicht weniger Aufarbeitung und weniger Aufklärung passieren würde, weil einer staatlichen Behörde, zentralistisch auch noch organisiert, würde ich an der Stelle nicht vertrauen.
Mhm. Siehst du das genauso, Lena?
Ja, ich würde, glaube ich, noch dazu zwei Argumente bringen. Das erste ist, das würde das unterstreichen, man müsste auch nach Heim, also auch wenn der Heimkinderfonds schon mal gelaufen ist und es Entschädigungszahlungen in meinen Augen viel zu niedrige und viel zu wenige gegeben hat, müsste man auch da mal ansetzen. Das heißt, solange in meinen Augen der Staat nicht selbst bereit ist, die eigene Gewaltgeschichte jenseits von NS-Vergangenheit und Stasi-Gefängnissen in den Blick zu nehmen, gerade wenn es auch um körperliche und sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen als Schutzbefohlene des Staates geht, finde ich es schwierig, das zu fordern. Vielleicht hat man darüber aber die Möglichkeit, es auch zu fordern. Denn ich glaube, das wäre eigentlich der nächste Schritt, den die Bundesrepublik Deutschland gehen müsste, nachdem jetzt die UBSKM verstetigt ist. Der unabhängige Beauftragte für sexuellen Missbrauch an Kindern. Genau, also es ist eine unabhängige Stelle der Bundesregierung, die eingerichtet worden ist, zunächst auf Zeit und inzwischen aber verstetigt. Und mit dieser Stelle, würde ich sagen, könnte ein solches staatliches Projekt jetzt auch gefordert werden. Auch das müsste sicherlich wieder entweder zentralstaatlich oder föderal organisiert werden, weil Schulaufsicht, Heimaufsicht natürlich auch wieder Ländersache ist. Dennoch hätte man sicherlich so jetzt den Angriffspunkt und um an diese Aufarbeitungserfahrung, die man jetzt andernorts gesammelt hat, anzuknüpfen und damit dort weiterzuarbeiten. Du hattest gefragt, sollte es nicht vielmehr auch zivilgesellschaftlich motiviert sein, diese Aufarbeitung?
Ich hatte mich interessiert, wie eure Position dazu ist.
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir auch hier im Bistum Trier relativ gut erläutern. Es gibt hier eine sehr starke und auch medial sehr präsente Betroffenenorganisation. MISBIT heißt die, also Missbrauchsopfer im Bistum Trier, die sich gegründet hat, relativ zeitnah, ich glaube 2011, 12 als loser Verband und vor ein paar Jahren haben die sich als Verein gegründet. Das heißt, alles Missbrauchsbetroffene dieses Bistums, die sich zusammengeschlossen haben zu einem Interessenverband letztlich, um nicht nur als Einzelpersonen gegenüber dem Bistum aufzutreten und Forderungen zu stellen, sondern als Gruppe, um auch stärker in der Position zu sein. Und die sind sehr engagiert, sehr umtriebig, sowohl in der medialen Präsenz als auch, was deren Arbeit mit und für Betroffene angeht. Die haben immer noch einen großen Zulauf von Betroffenen, die sich dort melden, die sich regelmäßig treffen, sich über Erfahrungen austauschen. Die können dort begleitet werden, sowohl seelsorglich pastoral als auch psychologisch. Und ich würde sagen, die machen ungemein wertvolle Arbeit. Das Problem ist nur, dass die natürlich mit einem ganz anderen Impetus aufgrund ihrer eigenen Betroffenheit an Aufarbeitung herangehen, als dass wir, die mit diesem Thema persönlich natürlich erstmal so nie, Gott sei Dank, nie zu tun gehabt haben. Und deren Position gegenüber dem Bistum ist, gelinde gesagt, auch eine schwierige, weil die natürlich immer, und das steht ihnen in meinen Augen auch zu, sehr radikal mit radikalen Forderungen gegenüber dem Bistum auftreten und dort immer wieder abgeschmettert werden. Denen jetzt aber die Aufarbeitung zu überlassen, fände ich erstens falsch, weil ich glaube, diese Personen wären damit auch emotional überfordert, weil es ungemein schwierig ist, sich aus seiner eigenen emotionalen Betroffenheit zu lösen, um sachlich und nüchtern diese ganzen Prozesse zu betrachten. Das fände ich unverantwortlich, das denen aufbürden zu wollen. Und zweitens bin ich mir fast sicher, würden die den Zugang auch nicht kriegen zu den Akten im Bistum.
Ich habe in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, zwei Formen von Bedenken gegenüber diesem Prozess gehört bislang. Das eine ist, dass befürchtet werden könnte, dass dadurch, dass es jetzt so professionellere Gremien gibt und auch ja im Moment eine Methodendiskussion im Gange ist, wie man solche Aufarbeitungsstudien eigentlich durchführen kann mit unterschiedlichen Disziplinen und so weiter, dass das ein bisschen dazu führen könnte, dass insgesamt gesellschaftlich das Thema, sagen wir mal, weniger heiß diskutiert wird. Also mit weniger Aggressivität und mit weniger Kraft, sondern mit einer gewissen Nüchternheit, dass man sagt, wir haben ja jetzt wissenschaftliche Gremien, die arbeiten das auf und wenn die das aufgearbeitet haben, wird das präsentiert und dann sind alle zufrieden und dann hat man aufgearbeitet. Und das, so das Bedenken, was ich gehört habe, das würde ja eigentlich dem inneren Sinn von Aufarbeitung entgegenstehen, nämlich, dass es auch einen inneren Prozess gibt, in dem man sich mit den Strukturen auseinandersetzt, die das ermöglicht haben. Wie seht ihr das?
Aus der Praxis, die wir bislang entwickelt haben, würde ich erstmal behaupten, da wird ein falscher Gegensatz aufgemacht. Natürlich ist die Gefahr bei Verwissenschaftlichung, dass das dann zu einem neutralisierten Expertenfeld wird. Bestenfalls noch mit Empfehlung an Gesetzgeber, UBSKM und dann ist der Stachel raus. D'accord, die Gefahr, finde ich, es richtig gesehen. Was passiert aber eigentlich? Wir haben zum Beispiel eine von Anfang an gesagt, es macht doch keinen Sinn, jetzt eine wissenschaftliche Publikation als Ergebnis zu präsentieren. Wir präsentieren Berichte. Die sind niederschwelliger in der Art, wie wir berichten. Das heißt, wir zwingen uns zu Lesbarkeit. Macht man denken, Lesbarkeit bei Historikerinnen und Historikern. Meine Beobachtung ist uns gelungen. Wir sind auch präsent. Wir haben zum Beispiel in der Stadtöffentlichkeit extra frühzeitig und mit viel Zeitaufwand und viel wirklich Arbeit auf den letzten Metern einen Bericht zustande bekommen zu dieser Ära eines Ortsbischofs, nämlich Stein, der noch einen schönen Platz nach ihm benannt hatte. Da war die Debatte im Stadtparlament, aber auch in der Öffentlichkeit, ist das noch angemessen? Gerade wenn die Betroffenen an die Forderung. Wir haben den Bericht vorgelegt. Danach gab es keinen Parteienstreit mehr, dass der Platz umbenannt werden muss. Ich sag mal, das nenne ich eine Wirkung, die nicht jedes Buch oder jeder Aufsatz von uns so hat. Ich habe sonst auch jede Menge Bücher geschrieben, nicht alle, die relativ nur ein Fachpublikum haben. Also das ist natürlich auch die Wahl davon. Oder wir werden eingeladen und wurden auch in der Vergangenheit eingeladen zu Präsentationen, von unseren Ergebnissen, den laufenden Arbeiten, aber auch zu Fragen, um Fragen zu beantworten, im Bereich der kirchlichen Öffentlichkeit. Also diejenigen, die auf Pfarrebene Verantwortung tragen, die in diesem Prozess der Aufarbeitung irgendwie mitspielen wollen und sollen. Das klappt. Ja, und das ist was anderes als die Wissenschaft, dort zivilgesellschaftliche betroffene Gespräche. Dieser Prozess darf nicht abbrechen. Das sehe ich, also ganz deutlich, genauso wie die Kritiker. Aber im Augenblick besteht die Möglichkeit. Ich könnte jetzt nicht für andere Bistümer sprechen. Das muss man sehen. Ja? Aber die Möglichkeit besteht. Und dann, finde ich, kann eine Mitarbeit von uns Historikerinnen und Historiker an dieser Aufarbeitung hilfreich sein. Weil ich würde es immer ablehnen, dass man seine eigene Professionalität, die eine Chance für historische Aufklärung darstellt, gewissermaßen negiert. Betroffene haben genauso wie wir eine bestimmte Perspektive und an bestimmten Punkten haben sie auch mal mehr oder weniger, ja, Energie, auch die emotionale Voraussetzung, solche schwierigen, ja, Texte, für sie schwierigen, belastenden Texte zu lesen. Dann können wir ja einspringen. Ja, auch wenn wir uns ums Recht bemühen, brauchen wir Anwälte. So ist es auch, wenn wir uns um Vergangenheit bemühen. Die liegt nicht einfach für jeden auf dem Tisch. Und wir sehen das häufig, wenn eine klassische Forderung von Betroffenen umgesetzt werden soll. Akteneinsicht. Nach dem, was Lena vorhin geschildert hat, ja, ist es ja extrem schwierig, für einen Betroffenen eigentlich all die Akten, ja, zur Einsicht zu bringen, die ihn wirklich betreffen. Und dazu braucht es, das weiß inzwischen auch das Bistum hier in Trier und hat eine entsprechende Ordnung verabschiedet, der Hilfe, der Aufbereitung. Da geht es nicht nur darum, dass das, was jetzt personenrechtlich nicht gelesen werden darf, geschwärzt wird, sondern eigentlich muss man erläutern, wie dieser Gesamtprozess eigentlich der Tat und dann der Behandlung der Tat in den Aktenbeständen wiedergegeben wird und nicht nur die dröge Personalakte eines Beschuldigten oder Täters. Und das zeigt das schon, dass im Grunde eine solche Zusammenarbeit, so ein Dialog, wenn man das jetzt ein bisschen schön ausdrücken will, zwischen uns Profis, ja, und den Betroffenen und anderen Interessierten, also altmodisch formuliert einer Öffentlichkeit, aufgebaut werden muss. Ich hoffe, dass das nach dem Ende unserer Tätigkeit in irgendeiner Form weitergeht. Denn die Gefahr besteht natürlich immer. Also die Kritiker entdeckt haben, die sollte man nicht leugnen. Aber man kann ihnen, glaube ich, begegnen.
Funktioniert das in euren Augen gut, die Zusammenarbeit mit dieser Initiative MISBIT in Trier?
Ja, sehr gut. Da sind wir wieder bei dem Stichwort Unabhängigkeit und ich würde das auch mit dem Stichwort Vertrauen verknüpfen wollen. Das war am Anfang schon so ein, sagen wir mal, so Betasten auf die Ferne hin. Die wollten uns erstmal kennenlernen, gucken, wer sind die überhaupt? Wie arbeiten die eigentlich? Welche Position nehmen die für sich persönlich auch erstmal ein in diesem Prozess der Aufarbeitung, den sie da selbst mit betreiben? Und mit diesem ersten Zwischenbericht, den wir vorgelegt haben zur Amtszeit von Bischof Stein, würde ich sagen, wurde dieses Vertrauen erstmal gestärkt und die haben das Gefühl gewonnen, dass wir tatsächlich unabhängig arbeiten. Und inzwischen haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander. Wir treffen uns relativ regelmäßig, also wir beiden mit den beiden Sprechern und Sprecherinnen dieser Organisation, um uns zu updaten. Die erzählen, was es bei denen Neues gibt. Gibt es neue Beschuldigungen beispielsweise, die reingekommen sind? Haben sich neue Betroffene bei denen gemeldet, die sie vielleicht an uns vermitteln können oder wollen. Das heißt, da funktioniert sozusagen auch dieses Vermitteln von ZeitzeugInnen-Gesprächen sehr viel über Mundpropaganda in dieser betroffenen Organisation. Und wir berichten aus unseren laufenden Arbeiten, woran sitzen wir im Moment, welche Fälle gucken wir uns gerade an, um auch aus deren Perspektive natürlich Material vielleicht noch für unsere Darstellungen zu gewinnen, um diese andere Perspektive, also neben der Institution, den Betroffenen, dann auch noch diese Betroffenenvertretung, also als Interessensvertretung sozusagen, als Materialgeber in Anführungszeichen erstmal auch ernst nehmen zu können. Weil die natürlich auch eine ganz besondere Rolle in diesem Prozess der Aufarbeitung einnehmen. Und ich würde sagen, wir haben inzwischen ein sehr gutes Verhältnis zu denen.
Wenn man auf dieses Wort Aufarbeitung mal blickt, das, was ihr schildert, wie Aufarbeitung jetzt dann stattfindet, sieht das ja aus, als würde sich das langsam hinbewegen auf so eine Art ständige Einrichtung. Dass Aufarbeitung so eher so eine dauerhafte Geschichte sein wird, die irgendwie dazu führen soll, bestimmte Strukturen, in denen Menschen zu Opfern werden können, zu verbessern. Ist das auch so, wie ihr das seht?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn wir jetzt mit unserer Arbeit nächstes Jahr fertig sind, erstens ist dann nicht alles aufgearbeitet, weil wir ja zunächst mal auch nur einen Zeitraum in den Blick nehmen von ein paar Jahren, also 1946 bis 2021. Sowohl danach sind noch Missbrauchsfälle passiert, die wir nicht berücksichtigen können, als auch davor. Also diese ganze Phase beispielsweise, ne, des Kirchenkampfes, den wir gerade eben besprochen hatten, also diese Sittlichkeitsprozesse, die wurden sich ja damals auch nicht aus den Fingern gezogen. Also die basierten ja auf tatsächlich vorgefallenen Straftaten. Das heißt, sexualisierte Gewalt an minderjährigen Personen, verübt durch Ordensgeistliche und weltliche Priester. Auch das müsste eigentlich nochmal umfassend aufgearbeitet werden. Also es gibt eine Studie aus den 70ern von Hans-Günther Hockerts dazu, die aber, das sagt er selbst, inzwischen überholt ist. Also man müsste das nochmal eigentlich ordentlich angehen, der aber natürlich nicht so sehr die Einzelfälle und das Agieren der Institution in den Blick genommen hat, sondern eigentlich eher die staatliche und mediale Rahmung dessen betrachtet hat. Unter anderem,
genau,
die Betroffenen gar nicht in den Blick genommen hat. Das heißt, wenn wir fertig sind, ist Aufarbeitung noch lange nicht fertig. Und ich glaube auch, es müsste was Verstetigtes sein. Die Frage ist nur, wer kann das machen und wo soll das angesiedelt sein? Na, also man müsste natürlich Personen finden, die entsprechend auch, wie wir jetzt, unabhängig sind, aber da vielleicht am Ball bleiben. Denn ich glaube, für Betroffene, die sich melden und die der Unabhängigkeit auch Vertrauen schenken, braucht es einfach Stellen, die nicht am Bistum angesiedelt sind. Also wenn das jemand machen würde, am Bistum angesiedelt, glaube ich nicht, dass die entsprechend und zu Recht auch nicht entsprechend das Vertrauen aufbauen können, weil die eben von diesen Institutionen nicht nur enttäuscht worden sind, sondern weil die den Vertuschung zu Recht über Jahrzehnte nachgewiesen haben und letztlich auch von dieser Institution und den Personen, die diese Institution vertreten haben, missbraucht worden sind. Deswegen kann ich das verstehen. Man müsste das irgendwo verstetigen. Die Frage ist, wo? Und das müsste man noch wahrscheinlich in einem viel größeren Rahmen als dem wir es hier nur für das Bistum Trier tun, beantworten.
Dazu noch vielleicht zwei Unterscheidungen. Ich glaube, ich spreche gerne, wenn ich über unsere Arbeit berichte und spreche, von historischer Aufklärung. Wir liefern erstmal ein Hellfeld, wo vielfach nichts Klares da war. Das gilt eben nicht nur für die Anzahl von Geschädigten, von Betroffenen und die Anzahl von Tätern, sondern auch über die Zusammenhänge. Wenn das gemacht ist, kommt der zweite Schritt, der läuft parallel, aber der ist dann, der kann darauf hoffentlich aufbauen. Das ist diese Aufarbeitung. Das ist eines die persönliche. Ich glaube, das ist jetzt inzwischen auch innerhalb der katholischen Kirche wird das diskutiert, wie man das organisieren kann, damit diese Institution selber antwortet auf dieses Bedürfnis. Weil es wenden sich einfach immer noch bei aller Skepsis viele Betroffene dahin, von der Akteneinsicht bis zur Nachfrage nach Seelsorge. Alles vorhanden. Das ist das zweite Element. Und dann gibt es natürlich die im Grunde auf die Institution zielende Aufarbeitung. Wenn diese Institution, jedes Bistum und der Zusammenhang der katholischen Kirche, die müssen sich ja dieser Vergangenheit stellen. Und sie müssen dies tun in einem Modus jenseits eines einmaligen nie wieder oder auch jenseits eines einmaligen welch schrecklicher Skandal. Ich habe das mal in einem Gespräch mit Bistumsvertretern im Vergleich klar gemacht. Jetzt wird skandalisiert, das muss sein, aber man stelle sich mal vor, wir würden über die NS-Zeit im Modus der Skandalisierung reden. Dann gäbe es keine Aufarbeitung als ein Dauerprozess. Und das ist uns eigentlich klar. Ohne diese Erinnerung, die sich aber als eine Aktualisierung der Problemlagen darstellt, würde NS-Vergangenheitsbewältigung in Anführungszeichen nicht gelingen, wird aber auch diese dritte Dimension der institutionellen Aufarbeitung nicht gelingen. Wie die Individuen damit umgehen, die haben auch ein Recht dazu, vergessen zu wollen, Schlussstriche zu ziehen. Aber diese Institution sollte es nicht tun. Und ich würde ihr auch das Recht absprechen, weil das hätte Schäden.
Kann man dann aus eurer Sicht sowas sagen wie Aufarbeitung in dieser Form, die sich jetzt seit den 2010er Jahren organisiert, ist eigentlich sowas wie eine Art Selbstkritik der Institutionen und Behörden, in denen wir leben, die jetzt sozusagen stärker gefordert wird, weil es einfach die mediale Möglichkeit und das politische Möglichkeitsfenster dazu gab?
Also das Wort ist gut. Natürlich ist es Selbstkritik. wenn Sie diese Frage so stellen würden, unserem Bischof, ja, hier, mit dem wir gesprochen haben, vermute ich, würde er mit Ja antworten. Aber das kann ich jetzt nicht für ihn tun. Es ist nicht unsere Selbstkritik. Das muss man klar sehen. Aber ich sehe mich schon selber als Historiker gerne immer in einer Rolle des kritischen Zeithistorikers. Das heißt, mein Beitrag, wenn ich zu Institutionen arbeite, deren Vergangenheit ich untersuche, ist eigentlich immer eine der kritischen Distanz. Ich habe mich noch nie erwischt, dass ich Partei für eine Institution ergreifen musste, um deren Geschichte zu schreiben. Das ist mir fremd. Mhm. Na, deshalb auch eingangs nochmal der Hinweis, also diese Selbstverständnis als in der Parteinahme für Betroffene diese Dinge zu tun, war und ist mir wichtig. Und das ist auch etwas auf dieser Ebene der Aufarbeitung, was seine Rolle spielt. Deshalb bestehe ich auch darauf und hoffe, dass es uns gelingt, dass ein Teil der Ergebnisse dieser Arbeit, zum Beispiel die Interviews, die wir führen, Dokumente, die wir erstellen in dem Prozess, nicht verschwinden, sondern einen institutionellen Ort, ein Archiv finden. Und seitdem es eben diese Bundesbehörde gibt, auf Dauer gestellt ist, kann man hoffen, dass das ein Ort wird, wo man diese Dokumente dann abgeben kann. Und bei aller Schwierigkeit, wann die dann zugänglich sind für jedermann, einfach wegen des Datenschutzes, der Persönlichkeitsrechte, ist es wichtig, dass diese Möglichkeit grundsätzlich geschaffen wird. Und dass die sollte und muss aus meiner Sicht unabhängig von der Institution, ja, bei aller Selbstkritik, zu der sie manchmal im Augenblick fähig ist, ja, geschehen.
Um daran anzuschließen, also warum es so wichtig ist, ich hatte ja eingangs geschildert, was in diesen Akten, die ich im Bistum anschaue, mehrheitlich enthalten ist. Und das sind ja mehrheitlich eben Darstellungsweisen der geschilderten Taten, die aus dem Bistum heraus entstanden sind. Das heißt, wir haben nur eine ganz bestimmte Perspektive mehrheitlich in den Akten vertreten, nämlich die Perspektive der Beschuldigten oder die Perspektive derjenigen, die in Personalverantwortung standen, sich irgendwie um diese Abwicklung im weiteren, sehr technisch gesprochen, aber im weiteren Sinne kümmern mussten. Betroffene kommen erst verstärkt seit 2010 zu Wort, wenn ihre Protokolle darin überliefert sind. Aber das macht natürlich auch nur einen Bruchteil der Akten aus. Das heißt, dieses Archiv, das uns da so ein bisschen noch in Gedanken vorschwebt, soll ganz bewusst auch sowas wie so ein Gegenarchiv dazu bilden und zu zeigen, es gibt eigentlich noch eine andere Realität, die diese Taten darstellt, nämlich die Realität, die die Betroffenen erlebt haben. Und zwar sowohl in Bezug auf die Taten und das Geschehen um diese Taten herum, als auch in Bezug auf das Leben, das sie danach geführt haben. Denn das ist uns auch ganz wichtig, wenn wir mit Betroffenen zu tun haben oder die Geschichten von Betroffenen aufnehmen. Wir können diese Menschen oder wir dürfen diese Menschen ja nicht ausschließlich auf die Tatsache reduzieren, dass sie von sexualisierter Gewalt betroffen waren und missbraucht worden sind, sondern die sind alle damit in irgendeiner Form umgegangen, mussten damit umgehen und ihr Leben damit leben. Manche haben das sehr erfolgreich getan. Und manche sind bis zum heutigen Tag mit schweren psychischen und physischen Einschränkungen in ihrem Leben konfrontiert, die maßgeblich eben auch auf diese Missbrauchserfahrungen zurückzuführen sind. Und das ernst zu nehmen, das heißt, diese Betroffenen wirklich auch als Menschen ernst zu nehmen und nicht nur als Forschungsobjekte und als Betroffene. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man so ein Archiv aufbauen könnte, als wirkliches Gegenarchiv zu der institutionellen Überlieferung, die existiert, könnte man auch im Sinne von betroffenen Organisationen und auch der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung dieses Themas dem Rechnung tragen. Und das wäre dann ein Archiv, das alle Forschungsprojekte aus unterschiedlichen, auch institutionellen Kontexten bespielen könnten. Ne, also es gab ja bislang nicht nur Projekte zur katholischen Kirche, es gibt das große Forumprojekt zur evangelischen Kirche, es gibt Projekte zu verschiedenen Sportverbänden, es gibt zu einzelnen Internaten, solche, also die Odenwaldschule oder sowas beispielsweise. Es ist ja auch keine kirchliche Schule gewesen. Ne? All solche Projekte gibt es ja und es wird, da bin ich mir ziemlich sicher, noch zig solcher Projekte geben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und wenn man dann ein Archiv aufbauen könnte, das wirklich es ernst meint, die Erinnerungen Betroffener, die Erlebnisse Betroffener und deren Lebensgeschichten zu sammeln, hätte man, glaube ich, ein gutes Gegenarchiv.
Mhm. So wie ihr das jetzt schildert, klingt das für mich so, als würde Aufarbeitung zu sowas werden wie einer gesellschaftlichen Reaktion darauf, dass man viele Hierarchien als viel zu starr
sensibler zu stellen. Und das ist etwas, wo ich dann auch spontan gesagt habe, das ist für mich eher eine Bürgerverpflichtung, den Job anzunehmen, weil es sich für eine demokratisch verstehende Gesellschaft einfach als Notwendigkeit einstellt, sich dieser hässlichen Seite, ihre sozialen Verhältnisse, ihres Zusammenlebens zu stellen. Sonst werden wir relativ hilflos sein, wenn zum Beispiel wieder Wellen der Bagatellisierung, ja der Verherrlichung von Gewalt über uns weglaufen. Da bin ich jetzt ja nicht ganz so weit in der Zukunftsperspektive. Also das ist eine Gefahr, die ich ehrlich als eine auf uns zukommende bezeichnen würde, weil sich einfach bestimmte Formate ja in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit etabliert haben, die das fördern.
Ich würde das bislang erstmal alles unterstreichen, um natürlich noch was anderes zu sagen, würde ich mir über den bundesdeutschen Kontext hinaus wünschen, dass sich das Ganze auch über nationalstaatliche Grenzen hinweg ausbreiten ließe. Und zwar nicht nur auf einer wissenschaftlichen Ebene, denn ich glaube, man müsste zunächst einmal, um von der Regionalisierung und der Nationalisierung in der Forschung da wegzukommen, müsste man breiter angelegte Projekte finden, um das Ganze auch als ein wirkliches gesellschaftliches Phänomen unabhängig von nationalstaatlichen Grenzen begreifen zu können. Und das ist es nämlich. Und zwar in allen möglichen Ländern, in die man reinguckt, in denen es schon entsprechende Studien gibt und unabhängig auch von den Institutionen oder gesellschaftlichen Zusammenhängen, die dort untersucht worden sind. Denn ein großes Problem, dem wir uns dann noch stellen müssen, ist das Gewaltthema und vor allen Dingen das Thema der sexualisierten Gewalt, das sozusagen entweder ex- oder importiert wird, und zwar gerade von Europa aus. Und da kann man sich entweder die katholische Kirche oder einfach die Gesellschaft als solche anschauen und Personen, die sexualisierte Gewalt ausüben oder sexuell ausgeübte Gewalt konsumieren, beispielsweise in Form von Kinderpornografie. Und das ist ja nicht alles nur im nationalstaatlichen Rahmen passiert. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, das erstmal natürlich, das muss juristisch sicherlich bearbeitet werden, aber das kann man sicherlich auch wissenschaftlich begleiten. Denn auch das hat eine Geschichte, auch das hat sozialwissenschaftliche Implikationen. Und ich glaube, auch dem müsste man sich stellen und von dieser Verschränkung von verschiedenen Faktoren ausgehen müssen.
Denkt ihr, der Weg, der seit 2010 jetzt eingeschritten wurde mit der Gründung verschiedener Institutionen und so, ist ein guter Weg? Oder gibt es was man ändern sollte?
Also ändern kann man eine Menge. Da wäre lange drüber zu reden. Aber ich glaube, der Weg ist schon richtig. Also wir hätten diese Arbeit nicht gemacht, wenn wir nicht den Rahmen zur Verfügung gestellt bekommen hätten. Und nochmal, das muss man sich klar machen, wenn man aus historischer Perspektive und aus historischer Aufarbeitungsperspektive sich das anschaut. Der Zugang zu all diesen Quellen, die wir jetzt bearbeiten konnten, weil der Auftraggeber, sozusagen der selbstkritische Bischof, sein grünes Licht gegeben hat, wäre uns ja so gar nicht möglich gewesen. Und das ist auch eine besondere Situation. Und wir haben schon mal mit Archivaren der katholischen Bistümer darüber diskutiert, dass das ja eigentlich auch etwas ist, was professionsethisch alles andere als einfach ist. Hinter uns, muss man nüchtern sagen, werden die Türen für lange Zeit wieder verschlossen sein. Oder es gibt wieder einen Rahmen der besonderen sozusagen Ermöglichung, wieder weiter forschen zu können. Denn all die Dinge, die wir gemacht haben, beruhten darauf, dass wir Täter durch die Akten verfolgen konnten, weil wir deren Namen kennen. Aber auch Betroffene in ihrem Leidensweg ja durch die Institution und mit dem Täter folgen konnten, weil wir das gemacht haben. Und das ist für historische Forschung einfach etwas, worauf man nicht verzichten kann. Aber eine Ausnahmesituation mit diesen entsprechenden Vertraulichkeitserklärungen, die bei uns Grundlage dieser Arbeit sind, verbunden waren. Aber eigentlich braucht man das natürlich, und deshalb sind wir auch, also ich bin ganz überzeugt davon, dass wir deshalb auch ein entsprechendes Gegenarchiv brauchen. Denn nur dann haben wir das, was es im Jargon unserer europäischen Datenschutzrichtlinie so schön heißt, ein Löschungssurrogat. Das heißt, wir können diese Namen aufbewahren, weil sie im Archiv sind, weil darauf geachtet wird, wer hat Zugang, werden die Persönlichkeitsrechte der Personen, über die da berichtet wird, geschützt. Das brauchen wir aber. Das war eine Ausnahmesituation, in der wir das machen konnten, was wir jetzt tun. Und wir müssten uns darüber unterhalten, wie man für die Zukunft sicherstellt, dass mehr solche Arbeit geleistet werden kann. Dazu muss man vermutlich auch entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen wiederum durch Gesetzesinitiativen erst schaffen.
Wir waren am Anfang bei der Frage nach der Analogie zwischen der Aufarbeitung von NS-Vergangenheit und der Aufarbeitung jetzt von sexualisierter Gewalt. Und ich glaube, da könnte man mit dieser Frage wieder hinkommen. Denn was steht am Anfang? Am Anfang gibt es Betroffene, die im kleinen Rahmen versucht haben, darüber zu sprechen, denen entweder nicht geglaubt worden ist, die man abgetan hat, die man als Einzelfälle erstmal behandelt hat oder die einfach überhaupt kein gesellschaftliches Gehör gefunden haben. Das findet man in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Personen, die erstmal überhaupt sprechfähig werden mussten, das heißt, es vergehen ein paar Jahre, möglicherweise auch Jahrzehnte, und erstmal finden die überhaupt kein gesellschaftliches Gehör. Das ließ sich damals feststellen. Das lässt sich genauso in der Betrachtung dieses Phänomens feststellen. Irgendwann organisieren sich diese Betroffenen, finden sich zusammen zu Interessengemeinschaften und Interessenverbänden, um einfach lauter und stärker ihre Position darzustellen. Lässt sich auch in beiden Fällen sozusagen als zweite Stufe eigentlich feststellen, bis dann irgendwann die Gesellschaft, wer auch immer das jetzt ist, meistens sind es Medien, darauf aufmerksam werden und sagen, da müsste man eigentlich was draus machen und das immer wieder wiederholen, weil man merkt, je höher man eigentlich den Fokus darauf legt, je mehr man auch skandalisieren kann, das ist ja leider Gottes die Art und Weise, wie Medien funktionieren, desto mehr LeserInnen oder mehr Klicks in der heutigen Zeit kriegt man dafür. Das heißt, so wird so ein Thema in eine gesamtgesellschaftliche Wahrnehmungssphäre irgendwie gebracht, die auch nicht so schnell wieder aufhört. Damit zwingt man Institutionen zum Handeln, denn irgendwann entgeht man einfach diesem medialen Ansturm nicht mehr. Und so zwingt man sie irgendwann auch dazu, sich so zu verhalten, um eben möglichst unabhängig aufgesetzte Projekte wie unseres, das heißt wissenschaftliche Studien in Auftrag zu geben. Das heißt, das gesellschaftliche Sprechen normalisiert sich mit der Zeit über dieses Thema. Es wird insgesamt anerkannt, dass es Betroffenheit in diesen Kontexten gegeben hat und wahrscheinlich immer noch gibt. Und dass man sich dem als Gesellschaft irgendwie auch dem gegenüber positionieren muss. Wahrscheinlich werden wir das immer wieder neu aushandeln müssen, wie man sich dazu positioniert, je nachdem, in welche Richtung die gesamtgesellschaftliche, politische oder moralische Positionierung schwappt. Auch dem muss man sich aussetzen. Aber ich glaube, dass die Entwicklung relativ ähnlich gelaufen ist. Das heißt, es muss Institutionen geben, die das irgendwann einmal an sich ziehen, es dann aber nach einer gewissen Zeit auch wieder nicht loslassen, aber in die Breite der Gesellschaft, der medialen Landschaft und damit auch einer breiteren Auseinandersetzung und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung gehen lassen. Und ich glaube, wir sind aber jetzt gerade noch nicht an dem Zeitpunkt angekommen, wo sich das alles verselbstständigt und solche Projekte beispielsweise auf anderen Ebenen aus dem Boden spielen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt bei der DFG einen Antrag gestellt hätten und gesagt hätten, wir würden gerne sexualisierte Gewalt im Bistum Trier erforschen, würden die sagen, hoffe ich, schönes Projekt, aber warum sollen wir das bezahlen? Glaube ich, zu Recht. Warum zahlen das nicht die, die es verursacht haben? Also das heißt, ich glaube, wir sind jetzt noch nicht an dem Zeitpunkt angekommen, wo es ganz selbstverständlich ist, dazu zu forschen und bei den klassischen Geldgebern dazu anzufragen, ob das Stiftungen sind oder vielleicht auch nationale Forschungsförderungen. Aber ich glaube, wir kommen dahin. Aber ich glaube, es braucht einfach noch so vielleicht ein paar Jahre oder so. Und dann kann man es nämlich auf nationalen und supranationaler oder intranationaler Ebene in Vergleichsstudien und so weiter angehen. Und ich glaube, dieser Weg, der beschritten worden ist, den würde ich eigentlich als einen relativ klassischen und notwendigen ansehen.
Wie immer das bei guten Gesprächen ist, möchte man sie eigentlich nicht gerne beenden, und es gibt eigentlich mehr offene Fragen als welche, die beantwortet wurden. Auch das ist bei guten Gesprächen so, und dafür möchte ich mich sehr bedanken, dass das eines davon war und dass ich bei euch sein durfte und in diesem wunderschönen 70er-Jahre-Büro das bunte Equipment aufbauen durfte. Vielleicht wird es ja nicht das letzte Gespräch sein. Ich sage erstmal für heute Danke und lasse euch vielleicht ein letztes Wort.
Danke und tschüss. Also ich finde es sehr schön, dass unser Thema dein Interesse gefunden hat. Und ich glaube, dieses Rahmenthema ist auch ganz wichtig. Ja, ich glaube, diese Wahrnehmung, dass es wichtig ist, dass wir öffentlich auch über Dinge arbeiten, wo man am Ende sagt, da geht's halt um Therapie, um Hilfen, ja, über schwere Verletzungen hinwegzukommen, ist für Individuen ganz wichtig, dass man das gesellschaftlich auch globalisiert, dass man die nicht allein lässt oder nur zum Therapeuten schickt und zum Zweiten auch für Institutionen.
Ich belasse es, glaube ich, bei einem einfachen Danke. Es hat mich sehr gefreut, dass wir eingeladen worden sind zum Podcast zu so einem wichtigen Thema und unsere Position oder unsere Blickweise auf Aufarbeitung und unsere eigene Arbeit hier teilen zu dürfen.